Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner Mikrofon herzlich willkommen. Nicht so stark wie die Verbraucherpreise, aber die Renten steigen zum 1. Juli und zwar kräftig. Die Rentnerinnen und Rentner und warum es für sie vergleichsweise wenig gibt aus dem Entlastungspaket der Bundesregierung. Das war heute alles Thema im Bundestag. Mehr dazu gleich. Außerdem im Programm, welchen Anteil Spekulanten haben an den stark gestiegenen Agrarpreisen. Zunächst aber zur Meldung, die uns vor gut einer Stunde erreicht hat. Sie haben es gehört, Tesla-Chef Elon Musk stoppt die Twitter-Übernahme. Dabei hatte er vor 2 Tagen auch inhaltlich erst dazu Stellung genommen zu seinem Vorhaben. Auf einer Financial Times-Konferenz kündigte Musk an, Donald Trump auf Twitter im Falle einer Übernahme wieder eine Bühne bieten zu wollen.
I would reverse the permaban. Obviously, I don't own Twitter yet, so this is not like a thing that will definitely happen, because what if I don't own Twitter?
Und da, wie gehört, schon eingeschränkt, dass ihm Twitter ja noch nicht gehöre. Ein erster Hinweis möglicherweise auf die Rückwärtsrolle jetzt. Viktor Goitka fasst zusammen, was bislang bekannt ist.
Tech-Milliardär Elon Musk hat seine Pläne zeitweise auf Eis gelegt, das soziale Netzwerk Twitter zu kaufen. Das gab der Tesla-Chef am Vormittag auf dem Kurznachrichtendienst bekannt. Hintergrund ist offenbar die Frage, wie viele Fake-Accounts in dem Netzwerk aktiv sind. Twitter hatte die Zahl Anfang des Monats mit weniger als 5% angegeben. Musk legte nun nahe, er wolle weitere Details dazu abwarten. Musk hatte im April angekündigt, Twitter für 44 Milliarden Dollar übernehmen zu wollen und dabei automatisiert schreibende Fake-Accounts zu verbannen.
Soweit Viktor Goitka. Elon Musk, der Tesla-Chef, hat die Twitter-Übernahme also vorläufig auf Eis gelegt. Und Claudia Werle im Frankfurter Börsensaal, darauf gab es auch recht deutliche Kursreaktionen, oder?
Das ist richtig. Dass der Deal wackelt, lässt Aktien von Twitter im Computerhandel regelrecht einbrechen. -15% zu Mittag. Das Minus war zeitweise noch deutlich größer gewesen. -25%, so stark wie noch nie. Kontrastprogramm ist dann das, was bei Tesla passiert. Ein mögliches Aus des Twitter-Deals lässt Tesla-Aktien heute um 5% steigen. Musk wollte ursprünglich für rund 12 Milliarden Dollar des Twitter-Kaufpreises Kredite aufnehmen, die dann mit seinen Tesla Aktien besichert gewesen wären.
Dann schauen wir mal auf den Gesamtmarkt heute. Was macht denn der DAX zum Ende der Woche?
Zumindest heute ist er deutlich im Plus, steigt um fast 1,5% auf jetzt 13.936 Punkte. Und wenn man sich die Kursentwicklung der gesamten Woche aber einmal anschaut, da gab es wirklich deutliche Schwankungen. Von Konjunkturseite kamen sehr unterschiedliche Signale. Es gibt halt eine Reihe von Faktoren, die die wirtschaftliche Entwicklung belasten. Die Inflation im Euroraum ist hoch. Wegen des Ukraine-Krieges haben viele Unternehmen ihre Produktion deutlich heruntergefahren. Sie leiden darunter, dass für die Produktion Teile fehlen oder zumindest erst mit erheblicher Verzögerung geliefert werden. Energie- und Rohstoffpreise steigen. Aber das jetzt wirklich nur mit dem Ukraine-Krieg in Verbindung zu bringen, wäre zu kurz gegriffen. Auch das, was in China passiert, also die vielen Lockdowns, das alles trägt mindestens genauso mit zur gesamten wirtschaftlichen Lage bei.
Ja, und viel Bewegung gab es in dieser Woche ja vor allem auch auf dem Markt für Kryptowährungen. Starke Schwankungen ist man ja da gewohnt bei Bitcoin und Co. Aber in den letzten Tagen, da kam es ja zu einem regelrechten Ausverkauf. Ja, und wie dieser zu deuten ist, was das bedeutet, dazu jetzt unser Börsengespräch.
Und ich habe kurz vor der Sendung mit Philipp Sandner darüber gesprochen. Philipp Sandner ist Professor an der Frankfurt School for Finance and Management. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören unter anderem Kryptowährungen. Und ich wollte von ihm zunächst wissen, wie es denn zu diesem Ausverkauf vom Kryptomarkt gekommen ist. Gab es da einen konkreten Anlass? Hier seine Antwort.
Ja, in der Tat gibt es einen konkreten Anlass. Es gab das sogenannte Terra-Projekt, betrieben von Leuten aus Südkorea. Da handelt es sich um einen wertstabilen Token. Das sollte eigentlich sowas sein wie der Dollar auf Blockchain-Basis. Und dieses Projekt ist letztendlich implodiert aufgrund seiner schlechten Qualität und hat dann den Bitcoin mitgerissen. Und der Bitcoin wiederum ist ja sehr stark korreliert mit anderen Kryptowährungen. Das heißt, der Absturz von dem Bitcoin hat dann wiederum andere Tokens ebenfalls mit in die Tiefe gerissen. Und so war das eine Katastrophenwoche wie wahrscheinlich selten zuvor. Das ist wirklich wie in einem schlechten Hollywood-Film, kann man nicht anders sagen.
Warum kann diese Terra-Schwäche so weite Kreise ziehen?
Das Problem ist letztendlich falsche Anreize. Also es handelt sich bei dem Terra-Projekt um nicht den Dollar auf Blockchain-Basis, das ist ganz wichtig, sondern um so eine Art Simulation des Dollars auf Blockchain-Basis, getrieben durch Anreize für Investoren. Das bedeutet, Leute haben dort bereitwillig ihr Geld investiert, weil sie eben auch so eine Art Zinssatz bekommen haben. Dadurch hat sich dieses Projekt aufgebläht, ist sehr groß geworden und ist dummerweise systemrelevant geworden, eben infolge dieser Anreize, bis eben tatsächlich dann so eine Art Attacke stattgefunden hat von einigen Finanzakteuren gegen dieses Projekt. Und das hatte die Implosion zur Folge.
Nun ist ja Kryptowährung nicht gleich Kryptowährung. Sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, wo sich die Spreu vom Weizen trennen könnte?
Ja, in der Tat. Also es zeigt sich immer wieder das Gleiche. Man muss sich wirklich intensiv mit den Kryptowährungen beschäftigen, bevor man potenziell investiert, bevor man sie aber auch ehrlich gesagt verurteilt. Und insofern ist es ganz wichtig, genau jetzt tiefer reinzuschauen. Ich habe immer gesagt, dass es zum Beispiel nicht die Kryptowährungen als solche gibt. Ja, es gibt tausende Kryptowährungen, aber am Ende des Tages gibt es vor allem nur ganz wenige, die wirklich gut funktionieren, die auch dauerhaft Bestand haben werden. Dazu gehört zum Beispiel Bitcoin, Ethereum und einige andere. Und es sind genau diese substanziell guten Kryptowährungen, die sich eben in dieser Woche auch halbwegs gut geschlagen haben.
Was ist eine gute Kryptowährung?
Eine gute Kryptowährung zeichnet sich aus, vor allem durch einen hohen Grad an Dezentralität. Dezentral ist ein System, wenn quasi es von Menschen nicht beeinflusst werden kann, egal ob zum Guten oder zum Schlechten. Bitcoin ist dezentral, Ethereum ist dezentral, andere Tokens sind auch dezentral. Aber dass zum Beispiel jetzt, wie bei dem Verschwundensein des Terra-Tokens, die gesamte Blockchain als Technologie abgeschaltet werden kann, das darf in einem dezentralen System eben nicht passieren. Deswegen ist quasi der Grad an Dezentralität ganz entscheidend. Und damit im Prinzip ist das ein Sicherheitsmechanismus gegen gute wie auch schlechte Eingriffe von außen.
Lässt sich der Kryptomarkt überhaupt noch aufhalten?
Ja und nein. Also es ist aus meiner Wahrnehmung heraus auch irgendwo gut, dass schlechte Projekte wie Terra verschwunden sind. Es hätte früher oder später zu diesem Crash geführt. Dass aber Bitcoin und Ethereum nicht aufgehalten werden können, das sehe ich schon so. Also fundamental sieht man, dass sich hier sehr viel weiterentwickelt. Und deswegen glaube ich sehr stark an den Erhalt und auch an das Wachstum von Bitcoin und Ethereum. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass man das übertragen kann auf alle anderen Kryptowährungen.
Für viele ist dieser Markt sehr interessant, sehr reizvoll, ist aber nicht ohne Risiken. Das haben wir ja diese Woche gesehen. Was glauben Sie, wie geht es weiter?
Also zunächst mal war ja allein schon die letzte Nacht beeindruckend, weil eben in dieser letzten Nacht die beiden Terra-Projekte also wirklich komplett abgestürzt sind, mehr oder weniger Preis auf Null zurückgesetzt. Und gleichzeitig ist der Bitcoin trotzdem um ein paar Prozentpunkte gestiegen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Leute sich quasi zu den besten Projekten zurückbesinnen, ihre verrückten Experimente bei anderen Projekten beenden. Das ist die kurzfristige Reaktion. Mittelfristig glaube ich, dass einige Leute dem ganzen Krypto-Bereich den Rücken kehren. Interessant ist auch Folgendes, was ich jetzt schon beobachte, dass viele Leute, die jetzt auch Geld verloren haben, beginnen sich zu dem Bitcoin oder auch zu Ethereum, also zu den vorher genannten Projekten, zu orientieren, weil eben dort deutlich mehr Substanz erkennbar ist.
Sagt Philipp Sandner von der Frankfurt School for Finance and Management und der Kurs des Bitcoin heute Mittag etwas erholt.
Vom Kryptomarkt zurück zum etwas ruhigeren Aktienmarkt. Da fällt heute besonders die VW-Aktie negativ auf. Warum?
Sie verliert 2,7%, großer Verlierer im DAX. VW hat im April 40% weniger Fahrzeuge ausgeliefert als im Jahr zuvor. Besonders deutlich die Rückgänge in China, aber auch in anderen wichtigen Absatzmärkten, da sah es nicht gut aus.
Und die Deutsche Telekom, die hat eine gute Quartalsbilanz vorgelegt und die Jahresziele angehoben. Kommt das gut an?
Das kommt gut an. Die Aktien 1,5% im Plus.
Was macht der Euro?
Der gibt deutlich nach, kostet nur noch 1,0389 $. Die Umlaufrendite unverändert bei 0,74%. Und für die Feinunze Gold muss man 1.817,78 $ bezahlen.
Claudia Werle war das aus Frankfurt. Vielen Dank. Getreideimporte haben sich im März massiv verteuert. Die Einfuhrpreise stiegen um mehr als die Hälfte, das meldet das Statistische Bundesamt heute. In Deutschland verteuern sich dadurch Lebensmittel, Brot zum Beispiel. In ärmeren Ländern stellt sich der Preisanstieg weitaus dramatischer dar. Die sind zum Teil auf den günstigen Weizen aus der Ukraine angewiesen, der nun in Häfen feststeckt. Die gestiegenen Agrarpreise und die weltweite Ernährungssicherheit sind auch Thema beim Agrartreffen der G7-Staaten in Stuttgart und die Verbraucherorganisation Foodwatch, die hat im Vorfeld bereits gefordert, die Zockerei auf Agrarrohstoffpreise bei einer derart angespannten Versorgungslage und Preisdynamik zu unterbinden. Würde das helfen, treiben Termingeschäfte die Preise tatsächlich zusätzlich an? Bianca von der Au dazu.
Der Vorwurf richtet sich gegen Hedgefonds, die auf steigende Preise wetten. Damit würden sie die Preise für Weizen oder Mais auf dem Weltmarkt zusätzlich in die Höhe treiben und so die Hungersnot in armen Ländern verschärfen. Aber stimmt dieser Zusammenhang überhaupt, wie etwa die Nichtregierungsorganisation Foodwatch behauptet? Matthias Wolfschmidt, internationaler Strategiedirektor bei Foodwatch, erklärt es so.
Dadurch, dass so viel Geld reine Finanzinvestoren sind, beeinflusst das auch die realen Spotpreise und auch den Getreidehändler. Denken Sie an die 4 oder 5 Großen, die riesige Lager mit Getreiden haben, aber die gucken bei ihrem Geschäft, was wird denn im Moment so aufgerufen an den Börsen und sich genau daran orientieren?
Sich an den Börsenkursen zu orientieren, ist ja zunächst nichts Schlechtes. Im Gegenteil, sagt Markus Schreiber, Gründer der Wirtschaftsberatung TWS Partners. Er ist selbst im Agrarbereich in Afrika engagiert. Er sagt, die aktuell steigenden Preise für Agrarrohstoffe können sogar künftige Hungerkrisen abmildern.
Wenn jetzt auf diesen, ich sage immer, sogenannten Spekulationsmärkten die Preise steigen, ist es nichts anderes als eine Einladung an Farmer, an Bauern, mehr zu produzieren.
Künftig gäbe es auf dem Weltmarkt dann sogar mehr Weizen, wenn sich die Krise, wie aktuell erwartet, noch verschärft. Nämlich im Herbst, wenn die Ernte aus der Ukraine ausbleibt. Investoren an den Agrarrohstoffmärkten sind laut Schreiber also eine Art Frühwarnsystem. Wirtschaftsethikprofessor Ingo Pies von der Universität Halle-Wittenberg hält den Preismechanismus an den Agrarrohstoffmärkten auch volkswirtschaftlich für sinnvoll.
Die Preissignale veranlassen uns, heute sparsamer zu sein, damit wir morgen in der Not mehr Getreide zur Verfügung haben.
Ob die Nahrungsmittel dann auch bei den ärmsten Ländern ankommen, ist eine andere Frage. Hier spielte in der Vergangenheit laut Wirtschaftsethiker Pies auch staatliches Fehlverhalten eine Rolle. So hätten Exportländer künstlich ihr Angebot gedrosselt und gleichzeitig hätten Abnehmerländer mehr aufgekauft, als sie brauchten und damit die Nachfrage und somit auch die Preise nach oben getrieben. Festzuhalten ist, es gibt keinen eindeutigen Beleg dafür, dass Warentermingeschäfte die Preise von Nahrungsmitteln zusätzlich in die Höhe treiben. Zahlreiche Studien zeigen dagegen, dass es vor allem realwirtschaftliche Faktoren sind, die die Preise am Markt beeinflussen.
Berichtet Bianca von der Au. Auch Rentnerinnen und Rentner bekommen steigende Lebensmittelpreise zu spüren. Die Energiepauschale in Höhe von 300 Euro, die der Bundestag gestern beschlossen hat, bekommen sie allerdings nicht. Ein Thema, über das der Bundestag heute weiter diskutierte, denn in erster Lesung ging es heute um die Rentenanpassung und die Wiedereinführung des sogenannten Nachholfaktors in einem neuen Gesetz und auch um die doch satte Rentenerhöhung jetzt schon zum Juli. Volker Fintermann hat zugehört.
Für sich genommen ist es die höchste Rentensteigerung seit Jahrzehnten, die die gut 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland ab Juli erwarten können. 5,35% im Westen der Republik und 6,15% im Osten. Dabei fällt die Anhebung politisch gewollt sogar noch etwas niedriger aus. Denn die Koalition hat auf Druck der FDP den Nachholfaktor wieder eingeführt, der dafür sorgt, dass wegen der Rentengarantie ausgebliebene Kürzungen der Rentenanhebungen in vorausgegangenen Jahren bei einer guten Entwicklung nachgeholt werden.
Und weil wir es geschafft haben, in der Corona-Pandemie den deutschen Arbeitsmarkt trotz allem mit Kurzarbeit und Ähnlichem stabil zu halten und weil es letztes Jahr ordentliche Lohnabschlüsse gab, ist diese Rentenerhöhung möglich?
Sagte Arbeitsminister Hubertus Heil, der jedoch auch der Frage nicht aus dem Weg gehen konnte, inwieweit Rentnerinnen und Rentner bei den gestern beschlossenen Entlastungspaketen der Bundesregierung angemessen berücksichtigt werden, da auch sie mit den erheblichen Preissteigerungen in allen Lebensbereichen konfrontiert sind und die Inflationsrate mit zuletzt 7,4% bereits ein gutes Drittel über der geplanten Rentenanhebung liegt. Dem hält der Arbeitsminister entgegen.
Erstens profitieren natürlich auch Rentnerinnen und Rentner von den allgemeinen Entlastungen wie der Abschaffung der EEG-Umlage. Zweitens profitieren Rentnerinnen und Rentner natürlich auch davon, dass wir Kraftstoffpreise senken und mit dem 9-Euro-Ticket ermöglichen, dass Mobilität bezahlbar bleibt. Drittens wird auch der Grundfreibetrag erhöht. Auch das ist etwas, von dem Rentnerinnen und Rentner profitieren können.
Weitere Faktoren wie etwa der höhere Heizkostenzuschuss für Bedürftige kämen dazu. Aber genau das geht der Opposition nicht weit genug, zumal mit der Rentensteigerung in diesem Jahr eine optische Täuschung einhergehe, weil die Renten im vergangenen Jahr kaum angehoben wurden, betonte Max Straubinger von der CSU. Und vor diesem Hintergrund sollten auch die Rentnerinnen und Rentner in das Energieentlastungspaket einbezogen werden.
Da geht es eben um die 300 Euro für die Energiepreissteigerungen. Und so geht es nicht. Und wir als Union, wir werden darauf drängen, auch in den Beratungen, dass hier weiterhin auch die Rentnerinnen und Rentner genauso mit entlastet werden.
Auch die geplanten Verbesserungen für die Erwerbsminderungsrenten gehen den Oppositionsparteien und der Union nicht weit genug. Aber Matthias Kurt von den Grünen verwies darauf, dass die Union während ihrer Regierungszeit zu keinen so weitreichenden Verbesserungen bereit war, wie sie jetzt geplant sind. Die 3 Millionen Beziehende von Erwerbsminderungsrenten sollen ab 2024 bis zu 7,5% mehr Geld erhalten. Bei der Erwerbsminderungsrente gab es bereits in der Vergangenheit Verbesserungen, die aber immer nur für Neurentner galten.
Über die Rentendebatte im Bundestag Volker Findhammer. Und wir widmen uns jetzt Gegenständen, die so spezielle Bedürfnisse erfüllen müssen, dass sie jedes Mal eine Maßanfertigung sind. Auf solche Gegenstände ist das Unternehmen Seiwo spezialisiert. Namhafte Museen gehören zu den Kunden, ebenso wie Fernsehanstalten. Auch Moderationstische und Studioeinrichtungen beim ZDF haben ihren Ursprung im Erzgebirge. Iris Milde hat Seiwo besucht.
In einer Flussschleife unterhalb der Burg Scharfenstein hat die Seiwo Technik GmbH ihr Domizil. Geschäftsführer Jan Wabs steht in einer langgezogenen Halle der Metallbauwerkstatt. Dort laufen die Arbeiten an einem Großauftrag für das Deutsche Museum München auf Hochtouren. Das Museum wird derzeit umfassend modernisiert.
Das ist für den Bereich moderne Luftfahrt. Das wird ein großer Exponattisch mit verschiedenen Medienstationen. Hier drüben entsteht Stahlunterkonstruktion für die U-52, ein Zentralexponat in der historischen Luftfahrt im Deutschen Museum in München.
Seiwo Technik gehört heute zu den Top 3 der Ausstellungs- und Museumsbauer in Deutschland. Angefangen hat alles 1990 mit Leuchtreklame.
Grundsätzlich, die Seiwo Technik gibt es seit 32 Jahren, ist von den Herren Seidel und Wohlgemuth ursprünglich mal als reines Metallbauunternehmen gegründet worden und hat sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Werbetechnik beschäftigt.
Später übernahm Carsten Wabst, der Bruder des heutigen Geschäftsführers Jan Wabst, das Unternehmen und stellte auf Ausstellungs- und Museumsbau um.
Das heißt, dort speziell für Dauerausstellungen. Das sind Ausstellungen, die 10, 15, 20 Jahre halten müssen, gut aussehen müssen und natürlich auch die Exponate entsprechend gut schützen müssen.
Nach dem überraschenden Tod seines Bruders sprang der ausgebildete Kaufmann Jan Wabst 2013 ein und führte das Unternehmen gemeinsam mit seiner Schwägerin fort. Seitdem hat sich die Zahl der Mitarbeiter von 22 auf 75 mehr als verdreifacht. 2019 kam ein zweiter Standort und ein weiteres Geschäftsfeld hinzu.
Der Bereich beschäftigt sich mit dem Bühnen- und Kulissenbau. Schwerpunktmäßig dort die Kunden aus dem TV-Bereich, ZDF, MDR, RBB, SWR. Und dort unterscheiden wir halt eben diesen temporären Bereich, wo man eine Show dreht zum Beispiel, die aufgebaut wird. Dann wird die Show gedreht und dann wird es wieder abgebaut. Das ist der klassische Kulissenbau. Und dann natürlich auch die Permanentstudios.
Das heißt die Einrichtung von Fernsehstudios. So hat Seiwo Technik im vergangenen Jahr die neuen Moderationstische für die Nachrichtenstudios gebaut.
Die eben auch lange im Einsatz sind und insbesondere beim ZDF dann auch mit ganz viel Technik ausgestattet sind, Lichttechnik und auch Medientechnik ausgestattet sind.
Am Anfang jeder neuen Ausstellung steht der Entwurf eines Architekten oder Szenografen, der in erster Linie die optische Gestaltung vorgibt.
Es gibt natürlich auch Exponate, die gehen, so wie sie ausgeschrieben sind, nicht zu bauen. Das geht einfach nicht. Und dann müssen wir uns Lösungen überlegen, wie können wir das simulieren.
Die gesamte praktische Umsetzung liegt komplett in der Verantwortung der Seiwo Technik. Das kann das Unternehmen leisten, weil es 12 verschiedene Berufsgruppen unter einem Dach versammelt. Dazu gehören Gewerke wie Metallbauer, Tischler, Glaser und Schilder- und Leuchtreklamehersteller, genauso wie Medientechniker, Designer und Konstrukteure. 7 Lehrlinge absolvieren gerade in dem Scharfensteiner Betrieb ihre Ausbildung. In der Holzwerkstatt steht ein etwa 2 Meter hoher Ast eines Baumes, der aus zahllosen dreieckigen Holzflächen zusammengepuzzelt ist. Dieser ist Teil eines Ausstellungsprojektes für das Besucherzentrum Haus der Wildnis im Nationalpark Bayerischer Wald.
Das ist nur ein Ast.
ein Teil eines Astes. Der Baum an sich wird 8x5 Meter, also relativ groß und wuchtig. Der ist begehbar dann und eben mit diesen Polygonalflächen dann begleitet. Stahlunterkonstruktion, logischerweise muss ja viel tragen. Und das Blätterwerk, das wird dann ein Textil, was hinterleuchtet ist.
Die Referenzliste der Saivo-Technik liest sich wie ein Spaziergang quer durch die deutsche Museumslandschaft. Darauf stehen das Landesmuseum Stuttgart genauso wie das Haus der Berge Berchtesgaden, das Verkehrsmuseum Dresden, das Ludwig-Erhard-Zentrum Fürth oder das Humboldt-Forum in Berlin.
Oder den Windwellenkanal in den Naturgewalten Sylt, den wir neu gebaut haben. Dort haben wir Medientechnik komplett mit integriert. Dort ist Hydraulik, ist Pneumatik, ist Steuerung, also Elektrik dabei. Also das macht den Kindern Spaß. Das ist das meistgespielte Exponat zum Beispiel auf Sylt.
Wer Museums- und Ausstellungsbau bestehen will, muss Freude am Entwickeln haben. So tüfteln die Ingenieure von Saivo-Technik gerade an einem transparenten Schwerlastscharnier für Vitrinen oder an Lautsprechern, die in Folien integriert werden. Ein neues Standbein soll die in Pandemiezeiten entwickelte Protect-Serie werden. Jan Wabs deutet auf einen weißen Container, der vor seinem Bürofenster auf dem Hof steht.
Der Protect Cube ist ein System, was sich selbst desinfiziert, selbst reinigt mittels UVC-Licht und auch permanent eine Luftreinhaltung hat.
Große Potenziale für den Protect Cube sieht Wabs zukünftig im ländlichen Raum. Denn in dem mit Bildschirm, Kamera, Drucker und Unterschriftenpads ausgestatteten Container könnten dann Bank- oder Arztgespräche per Videoschalte erledigt werden, ohne dass eine Filiale oder Praxis vor Ort sein muss. 6 bis 8 Millionen Umsatz erwirtschaftet das erzgebirgische Unternehmen pro Jahr. Und die Arbeit geht so bald nicht aus, ist Geschäftsführer Jan Wabst überzeugt.
Ich denke, es gibt so viele Museen in Deutschland, die auch noch Überarbeitung bedürfen und wo eigentlich ja, ganz viele Exponate sind, die auch einer anderen Präsentation bedürfen, in ihrer modernen Präsentation, einer interaktiven Präsentation.
Das Firmenporträt kam heute von Iris Milde zu Saivo. Vor dem Hintergrund konfliktreicher Gaslieferungen aus Russland hat der Bundestag gestern Abend eine Neufassung des Energiesicherungsgesetzes beschlossen. Es sieht Regelungen bis hin zur Enteignung von Firmen im Falle eines Energienotstands vor. Eins der Themen in der Wirtschaftspresseschau.
Die Börsenzeitung kommentiert: Je länger der Krieg in der Ukraine dauert, umso stärker werden die russischen Energielieferungen Teil der Auseinandersetzung. Auf der einen Seite versuchen die EU-Staaten in Windeseile, ihre über Jahre aufgebaute Erpressbarkeit zu verringern und Moskaus Kriegskasse nicht noch weiter zu füllen. Auf der anderen Seite lässt auch Russland immer wieder die Muskeln spielen, über das Abdrehen des Gashahns für einzelne EU-Staaten oder jetzt zuletzt mit den Sanktionen gegen die Handels- und Speichertöchter von Gazprom Germania, die Deutschland unter Treuhandschaft genommen hatte. Das Handelsblatt kritisiert die Vorschläge, den Kauf von Elektroautos noch stärker zu subventionieren. Die Förderung von Stromautos ist bereits jetzt schon so üppig, dass manche Modelle frühestens im kommenden Jahr geliefert werden können. Höhere Kaufprämien würden höchstens das Bestreben der Konzerne mindern, die Preise für die Elektroautos zu senken. Vielleicht auch deshalb hat sich der zuständige Minister Volker Wissing von dem Plan seines Hauses schon wieder distanziert. Spätestens dieser Vorgang zeigt, es ist an der Zeit, das Verhältnis zwischen Politik und Autoindustrie neu zu definieren. Der Staat ist nicht die Vollkaskoversicherung für fehlende Halbleiter oder den schleppenden Verkauf von Elektroautos. Wer wie BMW, Volkswagen oder Mercedes so gut verdient, der sollte seine Probleme selbst lösen können. Zur jüngsten Steuerschätzung meint der Kölner Stadtanzeiger: Der Staat ist der Gewinner der Inflation. Wenn die Preise steigen, nimmt der Fiskus insbesondere über die Mehrwertsteuer mehr Geld ein. Er profitiert zudem durch die kalte Progression. Da sich dieser ungerechtfertigte Vorteil inzwischen auf einen zweistelligen Milliardenbetrag summiert, muss befürchtet werden, dass Finanzminister Lindner am Ende einen Rückzieher macht und die Mehreinnahmen doch behalten will, um 2023 die Schuldenbremse wieder einhalten zu können. Das darf man dem FDP-Politiker nicht durchgehen lassen. Denn es handelt sich nicht um irgendwelche Steuergeschenke, sondern um Geld, das den Bürgerinnen und Bürgern zusteht. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht Lindner in einer Zwickmühle. Der Liberale will entlasten, um Wachstumskräfte zu entfesseln. Ob er das schafft? Die Antwort gibt es 2025. Wenn das Steueraufkommen im Verhältnis zu den erwirtschafteten Gütern und Dienstleistungen wächst, hat er verloren. Das kräftige Plus dürfte neue Ausgabenwünsche hervorbringen. Für Lindner sind gute Zahlen gefährliche Zahlen.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Zu den Passionsspielen in Oberammergau gleich mehr dann in Deutschland heute hier nach den Nachrichten. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.